Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rollenspiel-Podcasts System Matters. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Der Matthias fehlt heute leider, aber trotzdem wird es bestimmt eine tolle Folge. Nicht wahr, Daniel?
Mit Sicherheit. Wahrscheinlich hat ihn die Hitze dahin gerafft, wie uns alle in den letzten Tagen. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, was hast du denn die letzten Tage dann bei dem Sommerwetter noch gemacht, was du hier auch in dem Podcast präsentieren kannst?
Ich habe mir die erste Staffel von Dexter angeguckt. Also, das hat sich wirklich gelohnt. War eine sehr schöne Serie, kannte ich noch nicht. Die lief ja, glaube ich, auf RTL 2. Und da ich RTL 2 nicht anschalten kann, das ist einfach zu grauenvoll. Blieb ich dann einfach auch bei der DVD hängen. Und ja, hat sich also wirklich gelohnt. Es geht um einen, ja, Spurenexperten, gespielt von Michael C. Hall, den einige vielleicht auch aus Six Feet Under kennen. Und der ist gleichzeitig eben für die Polizei von Miami tätig und, ja, ein Serienkiller. Aber der mordet nach einem gewissen Kodex, der sich im Laufe der Staffel dann immer genauer manifestiert. Und das Ganze läuft so ab, dass er einen anderen Serienkiller jagt, den Kühllasterkiller. Wirklich tolle Serie, schön besetzt. Ich finde das Setting auch noch nicht so ausgetreten, also Florida, Miami, trotz jetzt hier CSI Miami und so weiter, aber trotzdem, das kommt gut rüber. Diese kubanischen Einflüsse sind auch in der Musik immer sehr deutlich. Also sehr schön, also tolle Serie, professionell gemacht. Du kanntest die Serie noch nicht, oder?
Ich kannte sie noch nicht, nee, aber jetzt, wo du sie mir so empfohlen hast, sollte ich mal die Augen danach offen halten.
Wirklich gute Empfehlung. Ich weiß nicht, wie sich das in den weiteren Staffeln entwickelt. Ich habe gelesen, bis Staffel 5, also 5 müsste in diesem Jahr in den USA starten. Und ja, das scheint wohl ganz gut zu laufen. Ja, und gleichzeitig, um nochmal ein bisschen Rollenspiel wieder reinzubringen, bereite ich mich gerade auf die Cthulhu Convention vor. Und ich bin dabei, ein paar Abenteuer vorzubereiten. Also voraussichtlich werden es 3 Abenteuer werden, die ich leite. Davon spielt eins im Gaslicht. Da geht es um eine seltsame Seance, an denen die Charaktere teilnehmen. Eins wird das schon erwähnte und vorgestellte Szenario King sein, mit der Augenoperation. Und das dritte Szenario wird aller Wahrscheinlichkeit, ich kriege es bis dahin fertig, der erste Teil der Support-Kampagne für Arkham sein. Also mal sehen. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich das alles so fertig bekomme. Wenn ich das nicht schaffe, gibt es ein anderes Arkham-Szenario. Ein Arkham-Szenario, was wir im Moment spielen, wahrscheinlich.
Also was, aber okay. Was wir momentan spielen, oder was?
Ja, genau. Ah. Das ist es. Aber das kann ich ja dann nochmal in der Berichterstattung der Con dann wiedergeben. Okay, das war's aber auch. Also, wie gesagt, die Vorbereitung nimmt einiges, verschlingt einiges an Zeit, aber man arbeitet sich so durch. Es sieht aber ganz gut aus, denke ich. Okay, ja, Patrick, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe im Sommer im Garten sitzend die Decent-Erweiterung Wege zum Ruhm vorgestellt. Also Decent ist ja ein Tabletop, für die, die es nicht kennen, wo man in der Standardversion eben durch einen Dungeon sich kämpft, Monsterhorden erledigt und am Ende dann dabei jede Menge Schätze einsammelt und tolle Gegenstände und so weiter. Und was dem Basisspiel fehlte, ist eben die Möglichkeit, einen Charakter über einen Spielabend hinaus weiterzuentwickeln. Also man kämpft sich durch den Dungeon, hat am Ende tolle Gegenstände und kann ganz schön viel ausrichten und das war's dann. Da gibt's zwar so ganz leichte Regeln drin, aber irgendwie so richtig Spaß macht das mit denen auch nicht. Und Wege zum Ruhm ist die neueste Erweiterung, die eben ein Kampagnenspiel ermöglicht mit Charakteren. Das heißt, neben den Dungeons gibt's eine Welt, eine normale Welt, auf der man herumläuft und da kann man auch über Landbegegnungen haben, also irgendwie das Übliche beim Zelten kann man überrascht werden und in den Hinterhalt geraten. Und natürlich trotzdem bilden Dungeons immer noch das Herzelement dieses Spiels. Die sind allerdings sehr viel kleiner aufgebaut und schneller. Also ich kann jetzt noch kein abschließendes Urteil darüber geben. Ich werde das darum sicherlich nochmal aufgreifen. Wir haben es ja nur so ein paar Stunden mal angespielt. Dann kommt Regelerklärung und so noch dazu. Aber da war es sehr nett, weil es einfach auch sehr viel schneller geht. Die Dungeons sind eben kleiner, man kommt schneller voran. Und ich habe den Eindruck, dass es echt auch Spaß machen kann, das dann mehrere Abende lang mal wieder rauszuholen, und an der Stelle weiterzuspielen, wo man aufgehört hat.
Also für Descent gibt es ja eine ganze Menge an Erweiterungen. Ist das jetzt so ein ganz neues Descent-Spiel oder spielst du auch noch die alten Erweiterungen dann da mit oder wie läuft das?
Ich weiß nicht, inwiefern du die Dungeons, ich glaube, die Dungeons sind dann komplett neu, die werden eben anders aufgebaut, aber was die Erweiterung selber angeht, sind die in das Spiel integriert. Also wir haben nur das Basisspiel, von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob es bei der ersten und zweiten Erweiterung, die es noch auf Deutsch gab, ob es da irgendwelche Besonderheiten gab, die das Spiel komplett geändert hatten oder ob es einfach nur andere Charaktere, andere Gegenstände oder und so Kleinigkeiten waren. Aber es taucht in dem Regelwerk zumindest auch immer wieder der Verweis auf die anderen Erweiterungen auf. Das heißt, man kann es durchaus auch mit beiden Erweiterungen dann zusätzlich spielen.
Ja, okay. Also ich meine, für diesen gibt es ja eben ohne Ende Erweiterungen. Darum hätte ja sein können, dass die vielleicht irgendwie nicht zusammenpassen oder so. Aber okay.
Nee, da haben sie schon drauf geachtet.
Sonst, was mir noch einfällt, ist, das hatte ich gerade noch vergessen, der Podcast Fernsehkritik TV, den Patrick und ich und auch der Matthias eigentlich relativ regelmäßig gucken. Der hat den Grimme Online Award gewonnen und
zu Recht.
In dem Podcast, ja, wirklich zu Recht, ja. In diesem Podcast geht's um, ja, eben das aktuelle Fernsehprogramm und eben die Kritik dabei. Also, ne, der Fernsehkritiker sucht dann immer viel den größten Unsinn raus und stellt das dann vor. Und im Moment ist die 50. Folge gerade online, also die aktuellste, die Jubiläumsfolge sozusagen. Das ist wirklich sehr sehenswert.
Die habe ich noch gar nicht runtergeladen. Ja, es ist vielleicht noch als Hinweis, es ist ein Videopodcast, also sind immer so rund 30 bis 40, 50 Minuten eben dann original mit den Videoausschnitten aus dem Fernsehprogramm, die kritisch begleitet werden. Also wenn er schon gewonnen hat, dann auch nochmal eine klare Empfehlung, sich das mal anzugucken. Ist echt sehr interessant, was man da so findet.
Das Beeindruckende war, er hat irgendwie der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Platz, also es war so eine Online-Stimmabgabe und das waren 25.000 mehr Stimmen für den ersten Platz. Also das ist schon echt krass. Und im letzten Jahr, als das vergeben wurde, waren es irgendwie 200 Stimmen Unterschied oder so. Also naja, also ist schon nicht schlecht. Die Folgen variieren, also da sind auch Sachen bei, die sind ziemlich langweilig und so, aber ansonsten, diese kurz kommentiert Sachen, das ist eigentlich immer ganz nett.
Ja.
Das lohnt sich. Aber genug vom Fernsehen, das war in den letzten Tagen wahrscheinlich von der Fußballweltmeisterschaft eingenommen. Kommen wir zum Rollenspiel.
Okay, kommen wir nun zum Hauptthema der heutigen Sendung. Ein vielleicht nicht ganz so langes, aber wir haben ja noch einige Fragen, die wir beantworten wollen. Darum haben wir einen Artikel von Amel zum Einstieg genommen, und zwar die drei Regeln guten Spielleitens. Er hatte da vor ein paar Tagen einen Artikel in dem Blog geschrieben und wir wollen den sozusagen ein bisschen promoten, aber auch so ein bisschen drüber reden und mit eigenen Erfahrungen erweitern. Ich starte einfach mal mit der ersten Regel und die heißt, erwarte nichts. So viel für Spielleiter als für vor allen Dingen für den Spielleiter eine wichtige Regel. Wenn man sich so das Abenteuer für den Abend überlegt und sich überlegt, diese Szene wäre doch super und man spielt die schon in seinem Gedanken vor sich her, ist das nicht unriskant, weil man dann plötzlich enttäuscht werden kann, weil die Spieler nicht den Weg zu dieser Szene finden und dass man sie krampfhaft dahin leiten muss, was beides schlecht wäre. Von daher ist das Wichtige, sich nicht zu hohe Erwartungen setzen. Natürlich kann man sich die Szenen schön ausmalen und so weiter, aber man sollte eben nicht enttäuscht sein, wenn es nicht in diese Richtung sich entwickelt.
Ich meine, wir kennen das Problem bestimmt alle, dass die Spieler sich immer an Dingen aufziehen, die für den Spieler total unwichtig sind. Das fängt damit an, dass man, dass der Nebenplot mehr Beachtung findet als der eigentliche Hauptplot. Oder man hat einen super tollen Bösewicht gebaut und der Bösewicht geht nach zwei gewürfelten kritischen Treffern sofort zu Boden und die ganze Arbeit, die man in ihn reingesteckt hat, ist irgendwie für die Katz. Dieser erste Tipp und im Grunde auch der gesamte Artikel, der baut so ein bisschen auch auf dem Buch Play Unsafe von Graham Walmsley auf, was übrigens sehr zu empfehlen ist. Also das ist ein wirklich tolles Buch. Da gibt es dann auch noch so ein paar Improvisationstipps und so weiter und ich bin mir sicher, dass wir uns dem Ganzen dann auch noch mal ein bisschen näher beschäftigen werden, aber das zu einer späteren Zeit.
Es gibt ja einige Bücher zu Spielleiten, vielleicht sollten wir da mal gucken, ob wir die so ein bisschen vorstellen. Gut, aber wir
ja,
schweifen
richtig.
Auch ab.
Aber das zumindest dieses Play and Save wird auch in diesem Spielleiten von Dominik Wesch zitiert. Also das erwähnt der Andreas auch in seinem Artikel. Jedenfalls, das Gute ist, wenn man nichts erwartet oder im Grunde auch nichts vorausplant, wie du schon sagtest, dann kann man ja auch nicht enttäuscht werden dabei. Außerdem ist es ja so, wenn man irgendwie etwas vorausplant, es klappt meistens nicht, das muss man ja einfach so sehen, ne? Die Spieler sorgen immer dafür, dass der Plot irgendwie nach 5 Minuten nicht mehr überlebt hat. Und außerdem ist es auch für den Spieler da irgendwie ein bisschen langweilig, weil es geht ja eigentlich nur alles so weit, wie man es gedacht hat, oder?
Wobei du jetzt wahrscheinlich schon fast beim zweiten Punkt bist, nämlich die Flexibilität.
Ja, richtig. Das geht so ineinander über,
ja,
das stimmt.
Weil es ist ja noch was anderes, keine Erwartungen zu haben und trotzdem was vorbereitet zu haben. Also man kann ja sich schöne Szenen ausgemalt haben und es trotzdem okay finden, wenn es nicht dazu kommt. Von daher ist es ja ein Unterschied, ob man die Erwartung hoch genug steckt oder wie locker man in das Spiel hineingeht oder wie flexibel man in das Spiel hineingeht.
Ja, das stimmt. Dann gehen wir doch am besten gleich zu dem nächsten Punkt, eben diese Flexibilität. Ganz allgemein gesagt, ich habe also im Grunde nichts gegen Vorbereitung, im Gegenteil. Also das kann ich hier direkt mit dem eben auch, es wird in Play Unsafe auch gesagt. Also Vorbereitung kann auch Spaß machen. Also es ist, ich zum Beispiel mache das auch sehr gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gaslicht-Szenario vorbereite, dann habe ich mir hier schon einige Bücher über das Thema zurechtgelegt. Also es ist ganz interessant, über die Etikette von 1890 was zu lesen und wie die Leute gelebt haben, was sie gegessen haben, was sie getrunken haben, wie die angezogen waren und so weiter und so weiter. Nebenbei kann man dann noch ein paar Kurzgeschichten lesen und so. Das ist also sehr toll. Also Vorbereitung an sich macht eigentlich
das
Spaß.
Das ist jetzt aber schon die Extremvariante der Vorbereitung. Also
ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein neues Abenteuer vorbereitest für DSA oder so, liest du dann nicht den Regionalteil von DSA oder
ja,
sowas?
Man liest
oder?
Schon so ein bisschen quer, aber bei dir klingt das ja fast nach einem Geschichtsstudium.
Das
zu der Zeit, Gaslichtzeit. Aber gut, du bist an der Zeit ja auch sehr interessiert, dann ist es ja sowieso etwas leichter.
Genau. Außerdem, je mehr man über irgendwie was weiß, umso einfacher ist das, eben auch flexibel zu sein. Also das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem von Robin D. Laws, diese Geschichte, bereite dich darauf vor, spontan zu sein. Das war eine alte Episode von uns, meine ich auch.
Ja.
Jedenfalls, was auch hilft bei der Flexibilität ist, wenn man unkonkret ist. Also wenn man sich eben nicht genau ausmalt, ich möchte unbedingt eine Zeppelin-Schlacht in meinem Abenteuer haben, wo einer der Charaktere mit einer Strickleiter von Zeppelin A zu Zeppelin B gleitet oder sowas. Oder wenn man sich eben vorstellt, dass man eine Verfolgungsjagd haben möchte durch London mit Droschken und der Kutscher peitscht dann einen so runter und man muss rüberspringen und irgendwie sowas. Wenn man das etwas vage hält, wenn man da so ein bisschen eben unkonkret ist, dann hilft das besser, diese Ideen vielleicht in die Handlung einzuweben.
Wenn der Christian geht, ist es immer noch faszinierend, wenn einem einzigen Satz Vorbereitung in einen Spielabend rein.
Ja, richtig.
Also das ist natürlich die Krönung der Flexibilität, einfach nur die grobe Plotlinie mit einem Satz im Kopf zu haben oder auf dem Papier stehen zu haben und zu gucken, wie es sich entwickelt, ist natürlich so der einfachste oder der flexibelste Weg, aber da muss man natürlich entsprechend improvisieren können, das gehört dann noch dazu.
Was bei der flexiblen Gestaltung von Abenteuern auch hilft, ist, die Handlung immer so weiterzuentwickeln, wie sie sich offensichtlich weiterentwickeln wird. Das kann natürlich in, sagen wir mal, 90% der Fällen ziemlich langweilig sein, weil, ja gut, jeder wusste schon, dass es sich so weiterentwickeln wird. Aber letztendlich kann es immer mal wieder vorkommen, dass man wirklich eine brillante Idee hat, die für einen selbst total offensichtlich ist, für alle anderen, aber total überraschend kommt. Und es muss ja nicht schlimm sein, dass es sich offensichtlich weiterentwickelt. Also hunderte von Romanen und Kurzgeschichten entwickeln sich ja immer auf das Offensichtlichste hinaus. Und es gibt ziemlich viele Geschichten, die keinen Twist brauchen, um gut zu sein. Darum kann es eigentlich ganz nützlich sein. Und so erklärt sich dann auch, wie viele Leute eben, wie viele Spielleiter eben Dinge herbei improvisieren können. Und ja, es ist eben dann... Manchmal ist es eben sehr offensichtlich, aber der Spielabend ist dann trotzdem gelungen, weil alle Spaß hatten.
Ja, ich meine, zum Improvisieren hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Können wir auch nochmal verlinken unten, glaube ich. Aber was vielleicht auch noch wichtig bei flexibel ist, ist, dass man auf das eingeht, was gerade am Spieltisch passiert. Wenn die Spieler sich eben stundenlang mit diesem einen NSC aufhalten, obwohl man als Spielleiter weiß, der ist eigentlich völlig unwichtig und keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen, diesem jetzt hinterherzulaufen, sein Haus zu durchwühlen, obwohl der mit dem Plot eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, aber die einfach auch Spaß daran haben. Also man muss sie ja nicht in eine Falle rennen lassen und Ewigkeiten da langlaufen lassen für nichts, aber wenn sie Spaß daran haben, so eine Aktion zu machen, dann auch flexibel zu sein und sich zu denken, okay, die Haupthandlung muss dann eben noch wieder ein bisschen warten, die haben gerade Spaß daran und das dann auch mit Freude sozusagen mitzutragen.
Bei solchen Szenen kann es dann auch wirklich sein, dass man die Möglichkeit hat, eine seiner genialen Ideen, die man vorher so vage angedeutet hat, eben in Plane, eben die Verfolgungsjagd oder sowas, dass man die dann einfließen lassen kann, sodass das irgendwie sich natürlich ergibt und nicht gezwungen wirkt. Denn das ist im Grunde das Wichtige. Also wenn man die Leute dazu zwingt, mit Motorrädern durch London zu fahren oder irgendwie sowas, ja, dann wirkt das eben etwas gekünstelt. Oder wenn man das böse Wort Railroading benutzen möchte, was doch überstrapaziert wird in letzter Zeit. Aber okay. Es ist wirklich besser, wenn man da selbst sich ein wenig flexibel drumherum bewegt und wenn einem die Möglichkeit ergibt, seine Idee reinzubringen, dann ist das toll. Und wenn nicht, kann man die Idee wegschmeißen oder für ein späteres Abenteuer immer noch benutzen.
Damit sind wir im Prinzip auch schon bei dem dritten Punkt eigentlich angekommen. Also man merkt, die gehen sehr gut ineinander über, nämlich mit dem Strom zu schwimmen. Das heißt, das zu beobachten, was die Spieler machen und eben das reinzutragen, was den Spielern und einem selber in gewisser Weise natürlich auch am meisten Spaß in dem Moment macht. Und dann eben solche Kleinigkeiten auch mitzumachen und mitzuspielen, auch wenn man sie anders, eben wenn man was anderes erwartet hätte, dann so flexibel zu sein und diesen Schwung, den die Spieler gerade ins Abenteuer reinbringen, auf keinen Fall abzubrechen, dem Hinweis, ja, aber die NSC ist eigentlich vollkommen unwichtig, sondern sie das ausspielen lassen, ihren Spaß dabei haben, irgendein kleines Ding, damit sie da jetzt nicht sich verarscht fühlen am Ende, irgendwas mitzugeben, aber trotzdem diesen Schwung, den die Spieler da reinbringen, auch mitzutragen.
Und bei solchen Dingen hilft es dann natürlich auch eben nicht besonders konkret zu sein. Also, wenn wir uns ja in der Rollenspielgruppe befinden und dann eben diesen kreativen Raum dann auch nutzen, wird man eben auch als Spielleiter oft von den Spielern mit ihren eigenen Ideen überrascht. Und gleichzeitig, und also das hatte ich schon öfter, sind die Ideen, die die Spieler untereinander in Diskussionen so erarbeiten, wie jetzt die Lösung hier des Mordfalls oder sowas, die sind dann manchmal sogar besser oder meistens sogar besser als das, was ich mir hier allein in meinem stillen Kämmerlein ausgedacht habe. Weil eben nicht nur ein Kopf daran arbeitet, sondern eben vier. Gleichzeitig gibt es dann noch das wird auch noch angesprochen in dem Artikel. Dann gibt es noch dieses kleine Problem, das wir wahrscheinlich auch alle kennen, wenn die Spieler tatsächlich sehr weit sich vom Plot entwickeln und der Spielleiter, dessen Spaß sollte man natürlich nicht runterbrechen. Er ist ja ebenfalls auch ein Mitspieler sozusagen. Und er ist ja nicht nur da, um die Spieler zu bedienen. Er möchte ja auch irgendwas aus der Sache ziehen. Er möchte ja ebenfalls seinen Spaß haben, seinen Spielspaß. Und wenn es dann wirklich tatsächlich der Fall ist, dass die Spieler hier eben einen Pfad einschlagen, der irgendwie nicht so passt, oder wenn sich die Gruppe trennt und die einen verfolgen irgendwie einen Pfad, der völlig sinnlos ist, und die anderen verfolgen den richtigen Pfad, dann lohnt es sich eigentlich auch, ja, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hey, was die Gruppe A macht, ist jetzt hier irgendwie total unwichtig und ihr könnt jetzt die ganze Zeit hier einsam in der Ecke sitzen und da wird nichts bei rauskommen. Oder wir machen es so, dass sich die Gruppe wieder trifft und ja, dann 5 Stunden später, nachdem ihr allen Spuren nachgegangen seid, spielen wir dann weiter.
Ja, das ist ja auch dafür wichtig, wenn man, wenn die Spieler jetzt wirklich auf diesen NSC einschießen und man merkt, sie wollen es eigentlich nur, an diesem Plot weiterzukommen und die haben keinen Spaß darauf, oder es würde eine sehr langwierige Szene werden, finde ich, ist es auch okay, dann zu sagen, man kürzt das einfach durch ein indirektes Spiel ab. Ich glaube, das ist ja auch so eine Frage, da wurde im Artikel ja dann auch schon gleich gesagt, dass womöglich der Aufschrei von Railroading kommt. Ich finde das nicht problematisch, weil ich weiß nicht, wo der Spielspaß darin liegen soll, 2 Stunden etwas völlig Belangloses auszuspielen, was den Plot nicht weiterbringt und was den Spielern am Ende womöglich auch noch nicht mal Spaß macht, sondern eher Frust, weil man eben 2 Stunden mit irgendetwas verbracht hat, was überhaupt nichts gebracht hat. Das wird dann wahrscheinlich den Frust, den die Charaktere erleben, gut widerspiegeln, aber das ist ja so eine Frage von Realismus dann auch. Also, wenn ich einen realistischen Frust haben will, dann, keine Ahnung, kann ich was anderes machen.
Außerdem hilft hier natürlich auch wieder die Flexibilität, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich meine, warum sollten die Charaktere dann eben nicht von NSCA den Hinweis bekommen, den eigentlich NSCB bereitgehalten hätte? Wenn das irgendwie passt, kein Problem. Also, wenn bei Cthulhu meine Spielgruppe es eben nicht geschafft hat, in das Haus des Professors einzubrechen, um das Tagebuch herauszuholen, dann finden sie das Tagebuch irgendwo anders. Also, es muss natürlich irgendwie Sinn ergeben. Also, es liegt dann irgendwie nicht auf der Straße oder sowas. Aber wie gesagt, wenn man flexibel ist, kann man eben auch Hinweise zwischen NSCs hin und her tauschen. Also, bei mir kommt das ab und an durchaus mal
Ich
vor. Also.
glaube, wenn wir jetzt wieder auf diese drei Regeln zurückkommen, ergibt das eine eh das andere. Also wenn man nichts erwartet und mit dem Fluss schwimmt, muss man zwangsläufig flexibel sein. Wenn man mit dem Strom mitschwimmt und auch flexibel ist, dann hat man im Prinzip auch keine hohen Erwartungen auf bestimmte Szenen, sondern richtet sein Spiel komplett danach aus. Und so kann man das eigentlich alles mit allem kombinieren und das Dritte ergibt sich zwangsläufig. Von daher sind die Regeln ziemlich gut. Man sollte sie immer im Hinterkopf behalten. Und für frische Spielleiter sind sie, finde ich, sie auch wichtig. Man sollte dann aber auch nicht so gefrustet sein, wenn man doch mal irgendwie eine Sache macht, wo man sich später dann darüber ärgert, dass man die Spieler da doch womöglich gegängelt hat. Ich glaube, das kommt immer mal vor. Und solange man Fehler erkennt, kann man sie auch beseitigen.
Genau, und damit verabschieden wir uns erstmal von dem Rollenspielthema und arbeiten noch einige Fragen auf, die beim letzten Mal noch ja, aufgekommen
Oder
sind.
offen geblieben waren. Wir
Oder offen geblieben waren, ja. Weil ich glaube, ein oder zwei Leute haben sich zu spät gemeldet oder so, da hatten wir schon aufgezeichnet. Wir tragen das
Genau.
trotzdem nach. Also, los geht's.
Ach so, Mist, dann bin ich jetzt falsch. Da, genau. Gebüsch fragte uns noch zu unserer Jubiläumsfolge die drei Fragen, welche Pen and Paper Spiele sollte man gespielt haben? Ja, gehen Sie einfach mal durch. Ich weiß nicht, welche man zwingend gespielt haben sollte. Ich glaube, da muss man echt so ein bisschen gucken, was einem selber gefällt und was man auch spielen möchte. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas vorgeben sollte, was man gespielt haben müsste. Ich glaube, was für mich sehr interessant war auszuprobieren, war Fate, wegen dieser Möglichkeit, die Spielwelt so direkt zu beeinflussen. Das war für mich so ein neues Rollenspielerlebnis, wo ich sagen würde, das war eine Sache, die für mich einen anderen Blick auch auf Rollenspiel geöffnet hatte.
Ja, also insgesamt in dem Indie-Bereich gibt es also tatsächlich noch einiges, was wirklich sehr nett ist, was auch, sagen wir mal, ausgetretene Pfade ein bisschen verlässt. Also jenseits der Klassiker, der Großklassiker wie D&D, DSA und World of Darkness und sowas. Da gibt es also wirklich noch so das ein oder andere, was sehr nett ist. Konkret kann ich da jetzt aber auch nichts benennen. Also, was ich sehr schön fand, war eben Fate, wie du schon sagtest. Das hat echt einige interessante Aspekte hinterlassen. Entschuldigt den dummen Wortwitz. Ansonsten, ich muss sagen, als ich das erste Mal Cthulhu gespielt habe, war ich auch total begeistert. Einfaches System, ist so naheliegend, Prozentwerte und so weiter, alles sehr offensichtlich. Ansonsten, ich weiß nicht. Also hier Dungeon Slayers muss ich auch sagen, für ein kostenloses Spielsystem ziemlich
Ja, wenn man
genial.
jetzt kostenlos ist,
Also
kommt schnell rein, so kann man echt mal einen Abend ausprobieren. Das
richtig
stimmt.
klasse. Das System ist wirklich gut. Das ist durchdacht. Das ist modern, könnte man sagen. Es kommt oldschool-artig daher, ist aber richtig modern. Also toll, hat mir sehr gefallen. Und ja, Unknown Armies, es hat auch ein tolles System, hat leider nicht mehr so den Support in Deutschland, auch wenn der Block wieder ein bisschen belebter ist. Aber sonst, ja, wie gesagt, es kommt auch oft drauf an, was man spielen möchte. Was ich immer wieder höre, Ars Magica, das beste Magiesystem, sagt Patrick ja auch.
Ich habe es nur im Regal liegen und angelesen. Also, ja, also was man gespielt haben sollte, wenn man so ein bisschen mal über den Tellerrand von vielleicht klassischem Rollenspiel haben will, wäre für mich Fate. Cthulhu, stimmt, fand ich auch sehr schön, aber eigentlich eher, weil es mich sofort in Bann gezogen hat, weil man sehr schnell dieses Horrorgefühl auch für den eigenen Charakter bekommt. Also fand ich da auch nett, ist aber natürlich auch schon, ja, wohl eine größere Anschaffung ist es eigentlich auch nicht, weil in einem Spielerbuch sind ja auch schon Sachen drin. Aber ist natürlich das, und Dungeon Slayers, stimmt, finde ich, kann man einfach mal ausprobieren, ist kostenlos und mal einen Abend mal wieder so nach Oldschool durch einen Dungeon zu preschen, kann dann auch echt Spaß machen.
Was ich noch hatte für Leute, die gerne in diesem Fantasy-Bereich sind, da ist Argon wirklich sehr schön. Das ist nochmal ein ganzer Fantasy, also ein ganzes Fantasy-Genre hier, was nicht so ausgetreten ist. Es basiert mehr auf diesen Shakespeare, griechische Antike Aspekt, der wirklich sehr gut rüberkommt. Das ist wirklich ein ganz tolles Setting, wenn man abseits dieser typischen High-Fantasy-Tolkien-Bereiche sich mal umschaut. Aber wie gesagt, ob man es gespielt haben muss, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nett. Es gibt so viele Spiele, die man, Dread zum Beispiel, habe ich noch vergessen.
Ja, was ist?
Wo man mit diesem Jenga-Tower spielt, was auch sehr interessant sein soll. Aber ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß nicht, ob man es gespielt haben muss.
Ja, also es gibt jede Menge Systeme, die man natürlich empfehlen kann, auch von den klassischen. Die Frage ist, was muss man gespielt haben? Ist so eine ganz generelle Frage.
Ja, machen wir mal weiter, sonst
ja, halten wir uns hier dran auf. Ich meine, wenn du es genau wissen willst, in welchem Bereich du Interesse hast, kannst du es ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, dann können wir mal überlegen, was wir alles aus dem Bereich kennen. Was weiß ich, was es dann Interessantes gibt, was man da mal testen kann. Gut, die nächste Frage ist, wie seht ihr die Rollenspielszene, gerade wo sie durch Online-Spieler meiner Meinung nach starke Konkurrenz gekriegt hat? Ja, Daniel, wie siehst du die Rollenspielszene?
Ja, wie sehe ich die Rollenspielszene? Gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht so den gigantischen Überblick über die Rollenspielszene. Aber insgesamt, klar, ich glaube, wir wissen alle, dass Computerspiele eben ein wesentlich... Ja, für die Jugend heute ein wesentlich interessanteres Medium ist, die Freizeit zu verbringen. Aber ja, ich meine, Frank Heller hat ja vor einiger Zeit mal einen Artikel dazu geschrieben, wie die Rollenspielszene sich so entwickelt und die neuen Rollenspielerzahlen oder sagen wir mal, die Verkäufe sind, glaube ich, insgesamt rückläufig gewesen. Ich weiß, ich müsste den Artikel jetzt nochmal lesen, das ist wirklich schon etwas her. Ja, ich weiß nicht genau. Also, was meinst du denn?
Frage zur Altersstruktur von Rollenspielern? Die meisten zwischen 20 und 30 gesehen hatten.
Ja, gut, aber das muss man natürlich auch so sehen. Was sind so Umfragen wert? Die sind erstens nicht repräsentativ, weil sie ja eben selbst administriert sind. Ne? Also man muss selber hingehen und die Umfrage ausfüllen. Es gibt wahrscheinlich hunderte Spieler, die sich nicht ins Internet begeben, die nicht in Foren sich aufhalten, die nur zu Hause mit ihrer Gruppe ein bisschen spielen und ja, sich eben an den anderen Sachen einfach nicht stören. Das gibt es mit Sicherheit zuhauf. Ich glaube, eine Vollerhebung oder so aller Rollenspieler wird, glaube ich, unmöglich sein. Und ich weiß nicht, wie sich die gesamte Szene entwickelt.
Was ich damit meinte, ist die Frage, das klang ja eigentlich bei Frank Heller, glaube ich, auch mit an. Also die Theorie, die ja grundsätzlich dann in der Diskussion zumindest aufkam, war ja die Frage, ob das Rollenspiel nicht ausstirbt. Und sozusagen von den Leuten noch gepflegt wird, die es früher in ihrer Jugend mal gespielt haben.
Gut, aber ich glaube, die These gab es schon in den 80ern oder in den 90ern und jetzt sind wir bereits im Jahr 2010 und irgendwie lebt das immer noch und mit der RPC versucht man ja diesen Spagat zwischen dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und den Computer-Rollenspielern, auch wenn die fein säuberlich in den Hallen getrennt sind, über diese Mini-Rolltreppen dann zu erreichen. Aber insgesamt, ich glaube nicht, dass die Szene ausstirbt. Ich glaube, die Szene wird sich dann irgendwann selbst befruchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also irgendwann werden dann die Rollenspieler Kinder bekommen und dann werden die Kinder dann spielen. So stelle ich mir das dann ungefähr vor. Klar, die Szene wird immer sehr klein sein, die wird nicht besonders groß sein. Je besser die neuen Medien werden, gerade im Computerbereich, umso interessanter wird das für die Jugend sein. Und letztendlich, hey, man sitzt um den Tisch rum und erzählt sich Geschichten. Das ist wesentlich, wesentlich kommunikativer, wesentlich direkter, gesellschaftlicher als eben alleine vor dem Computer sitzen und den Raid in wie auch immer, wo auch immer hingeradet wird.
Ja, das stimmt schon. Erinnere mich gerade daran, in irgendeiner Zeitung, ich müsste nachlesen, habe ich von dem Autor von Plüschpaar und Plunder gelesen, dass der seine Kinder gerade versucht dazu hinzukriegen, die Tochter irgendwie für Narnia das Rollenspiel Mitspieler suchte und der Sohn für irgendein anderes und da doch durchaus Probleme hatten, Mitspieler in der Altersstruktur zu finden. Naja gut, aber ich glaube auch, man sieht ja auch, es kommt immer wieder Neues raus oder neue Verlage kommen auch, die Sachen rausbringen, also so schlecht kann es um die Szene noch nicht stehen. Und ja, wir müssen hoffen, dass es noch lang genug auch für kleinere Produkte oder kleinere Rollenspielsysteme immer noch Leute gibt, die das auch kaufen und das damit am Leben halten.
Mal abgesehen davon, dass man selber wahrscheinlich genug im Schrank stehen hat, um nicht nur ein Menschenleben lang neue Dinge spielen
Definitiv.
Zu können.
Definitiv.
Das lassen wir mal beiseite.
Das geht nächste so ein bisschen Frage. Darin über. Die nächste Frage ist nämlich, was sind eure Tipps, um neue Spiele anzuwerben? Und da wollte ich nochmal auf das hinauf, was du gerade mit der RPC meintest. Ich glaube, dass der Weg, oder ich fände interessant rauszufinden, wie sich Drakensang ausgewirkt hat zum Beispiel. Also Drakensang war ja, zumindest bei dem zweiten Teil, wurde er ganz bewusst versucht, den Weg zu finden zwischen dem Computer-Rollenspiel und dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, indem da das Regelwerk auf DVD schon beilag, es spezielle Produkte dann auch von Ulysses gab, die eben die Geschichte des Computerrollenspiels aufgegriffen und wo man das so ein bisschen nach- oder weiterspielen kann. Also ich habe es mir nicht genau angeguckt, diese Produkte, aber von daher wird daher schon versucht, so eine Brücke zu schlagen für die Leute, die sich bei Saturn eben dieses Spiel kaufen und dann später dann diesen Flyer finden und sich dann vielleicht das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich angeschlagen hat, aber ich glaube, das ist ein Weg, über den man versuchen kann, da in diese Brücke zu schlagen und den Leuten auch einfach mal zu zeigen, was Rollenspiel eigentlich für ein tolles Hobby ist, im Vergleich zum Computerrollenspiel, die, wenn man jetzt mal World of Warcraft und so weglassen, die ja nur nicht gerade Story getrieben sind, sagen wir es mal so, aber so Dinge wie Drakensang oder Dragon Age oder so, wo ja durchaus auch eine gute Story hintersteckt und Konsequenzen dargestellt werden, da zu zeigen, ja, aber selbst da müsst ihr immer noch diesem Weg folgen, ihr habt nur diese Antwortmöglichkeiten und zu zeigen, dass Rollenspiel in der klassischen Form einfach ja unbeschränkte Freiheit ist, wenn man so will.
Ich glaube, am meisten verbreitet sich Rollenspiel durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist, glaube ich, der Weg, den viele Leute nehmen, dass irgendwie, ja, der Kollege spielt das und hey, willst du nicht mal mitspielen? Und dann guckt man sich das an und dann, hey, das ist doch ganz interessant hier, da möchte ich gerne öfter mal mitmachen. Und so läuft das dann. Früher war, glaube ich, der Einstieg auch diese Spielebücher. Also,
Obwohl,
die sind ja auch wieder im
selbst da
Kommen.
war
Ich
es bei
glaube
mir
nicht.
eher der Weg über Freunde dann. Also ich habe diese Spielerbücher gespielt und bin dann aber erst zu
Ja.
Freunden, über Freunde ins Rollenspiel gekommen.
Also ich glaube, das ist der Weg. Ich weiß nicht, ob man aktiv da irgendwie Werbung machen kann in Schulen und so weiter. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das mal angedacht war mit so Spielleitern, die da irgendwie mehr Präsenz zeigen. Ich meine, das Problem ist auch, wenn es diese Hobby-Shops nicht mehr gibt, diese Rollenspielläden, meisten Sachen werden eben im Internet bestellt, dann hat man natürlich auch irgendwie nicht mehr dieses Gefühl, man geht in so einen Laden und will sich hier so ein Magic-Karten-Sammelspiel holen und dann sieht man da dieses komische Buch und dann blättert man da drin rum und oh, das sieht ganz interessant aus, nette Zeichnung und sowas. Sowas gibt es, glaube ich, nicht mehr
Seltener,
in
ja.
der Form. Also, das ist eben dann ein Problem. Aber okay, wir werden sehen, wie
Also
sich das weiterentwickelt.
mein Anliegen war ja eher, kommt man ganz neue Rollenspieler dazu, das auszuprobieren. Ich glaube, der Hauptweg ist, wie du schon sagst, wirklich, dass die Mundpropaganda mal zu fragen im Freundeskreis, ob der oder die nicht auch Lust haben, das mal auszuprobieren und das einfach mal die Leute dazu zu führen. Meistens führt das dann auch dazu, also bei mir in der Rollenspielgruppe war es dann so, dass sich aus meiner Rollenspielgruppe zwei Spieler dann schon wieder Freunde gesucht haben und die haben so eine eigene Gruppe und das streut dann die Nachricht von der wunderbaren Welt des Rollenspiels natürlich weiter. Genau.
Ein Schneeballsystem, ja. Und an der Spitze der Pyramide sitzt du und bekommst dann
Das
die Tantieme
wäre,
oder
ich
so.
weiß nicht, ob es so schlimm wäre, aber gut. Dann hatten wir noch in Replik auf unsere Jubiläumsfolge selber, ging es um die Rolle von Frauen im Rollenspiel, weil die Mena ja dabei war. Also nochmal, sie heißt Mena mit M, nicht wie unsere Grand Prix-Sängerin. Die Frage ist, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Spielrunden mit Frauen und Spielrunden, die vornehmlich aus Männern bestehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal eine gemischte Gruppe hattest, Daniel.
Ja, hatten wir. Du warst sogar
Ach
dabei.
so, ja gut, den einen Abend, aber so dauerhaft.
Nein, also dauerhaft nicht. Höchstens auf der Con. Ab und an mal auf einer Con, wenn ich da spielleite oder sowas, dann tritt das mal auf. Aber beantworte zuerst die
Okay.
Frage.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist vor einiger Zeit, ist, dass die Spielebücher, also die Abenteuer, zumindest bei DSA, teilweise eben davon ausgehen, dass sie nur von Männern gespielt werden, also von männlichen Charakteren. Aber
Wie äußert sich das?
ja, es fehlt in Vorlesetexten fehlt die Möglichkeit, im Prinzip wird schon davon ausgegangen, dass es ein männlicher Charakter ist.
Ja gut, aber das ist damit behilft sich der Autor, um scheußliche Formulierungen zu haben. Das ist, glaube ich, Standard.
Ja,
Oder war das jetzt so extrem?
es taucht, also es sind doch so Kleinigkeiten, ich kann es jetzt gar nicht mal am Beispiel festmachen, aber es waren so einige Dinge, wo ich gedacht habe, okay, an dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass es eigentlich nur Männer sind. Ich glaube auch, was mögliche kürzere Geschichtchen, Bettgeschichtchen oder so angeht, wird sowas dann auch eher in Richtung Männer ausgelegt. Aber ich kann es jetzt
Ah,
ehrlich
okay.
gesagt nicht an Beispielen sagen. Das ist so ein.
Es würde mich aber mal interessieren. Da müssen wir eine Sonderfolge zu machen.
Da machen wir lieber andere Folgen. Nein, aber ich habe da auch mit Mena dann noch mal länger diskutiert, als wir diese Frage gefunden hatten. Und ich glaube, es gibt keinen großen Unterschied. Es ist vielleicht auch einfach was Besonderes, wenn Frauen dabei sind. Das wirkt dann einfach anders. Aber ich glaube, von der Art her ist es nichts Aufregendes, wenn sie dabei sind. Zum Beispiel auch die Frage von Spielertypen. Selbst den würde ich nicht mal genau festlegen wollen. Die eine Spielerin in meiner Runde findet Kämpfen doch deutlich angenehmer und kämpft auch lieber, während die andere eben sehr viel lieber Geschichten erzählt und oder Geschichten hört und auch kein Problem damit hat, sich selber in irgendwelche schwierigen Situationen zu bugsieren, nur um es dann auszuspielen und zu erleben. Das sind ja auch schon verschiedene Spielertypen, wo man denken könnte, ja gut, die Männer spielen, erkämpfen eben lieber und Frauen wollen lieber Geschichten. Auch das ist durchgetrennt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was aber auch reiner Zufall sein kann, dass ich bei den Spielerinnen doch eher den Punkt habe, wo ich weiß, wo ich sie emotional, also wo ich den Charakter emotional zu fassen kriege. Das kriege ich, glaube ich, bei den beiden zumindest eher hin als bei meinen männlichen Mitspielern. Aber das kann auch, ob man das nun verallgemeinern kann, will ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Ich sehe das eigentlich ähnlich. Letztendlich ist das eine Geschmackssache. Also der eine Spieler mag eben mehr das Kämpfen, die andere Spielerin mag eben mehr die Geschichten zu erzählen und so weiter. Sehe ich keinen Unterschied. Überhaupt glaube ich, dass es auch überschätzt wird. Also weil eben das Hobby von Männern dominiert wird. Also das ist dann immer, oh, da spielt dann eine Frau mit uns. Weiß nicht, sehe ich eigentlich nicht so eng. Ich habe aber auch noch nicht die große Erfahrung damit. Also abgesehen von den Kon, also ich glaube, das kann ich an zwei Händen abzählen, wie oft ich eine Spielerin in der Runde hatte. Also.
Der einzige Unterschied, den ich mal gehört habe oder gelesen habe, und zwar im Wege des Meisters, also im Spielleiterbuch jetzt zu DSA, war der Unterschied, wie gut Männer Frauen spielen können und Frauen Männer. Und der ist nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nie eine gute Idee ist, die Geschlechter sozusagen zu tauschen und das andere Geschlecht als Charakter zu spielen, aber dass es in der Regel Frauen sehr viel besser gelingt, einen Mann zu spielen, als Männer, die eine Frau spielen, was eigentlich in der Regel in die Hose gehen soll. Laut
Du
so
hast
einer.
eine großartige schwangere Frau
Ja, das war
gespielt,
auch eine
Hartwert. Das war
Extremsituation.
großartig. Absolut. Der Matthias wird mir jetzt zustimmen, aber er ist leider nicht da. Das war wirklich, lief wirklich sehr gut. Du hättest noch ein Kissen unter das T-Shirt schieben sollen.
Ja,
Das wäre
ich
noch
habe
besser
da schon
gewesen.
genug vorgelegt. Das musste nicht unbedingt noch sein. Gut,
Okay.
aber da tauchte, habe ich gerade gesehen, noch die Frage aus, ob weitere Folgen mit Gastauftritten geplant sind oder gewünscht sind. Ich würde sagen, das wissen wir noch nicht. Also es kann sein, dass es vorkommt, dass wir das nochmal aufgreifen, wenn es auch für ein Thema sinnvoll ist. Wir lassen das einfach auf
Ja.
uns zukommen.
Wer hat die Fragen gestellt?
Master Death.
Ah, alles klar. Dann zu diesen Gastauftritten sei noch, also zu Halloween habe ich schon was im Hinterkopf, um das schon mal anzudeuten, aber das ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Und dann war das die letzte Frage?
Ich habe keine mehr auf dem Schirm.
Gut. Dann kann ich das gleich überleiten, nämlich zu dem Klönschnack, den ausgespielt hatte. Und zwar, ich habe das unten verlinkt. Und zwar ist das eine Episode, wo die sich auf der Nordcon getroffen haben. Unter anderem war da der Greifenklaue und der Macher vom Block des Schwarzen Auges. Und Pi Halbe war auch da. Und die haben sich dann ein bisschen zusammengesetzt und haben ein bisschen geklönt eben. Und ich, leider, wir konnten nicht teilnehmen. Also Norddeutschland ist eben doch ein bisschen weiter weg vom Pott. Und das war, glaube ich, in Hamburg. Die Fahrt ist dann einfach etwas lang. Und ja, wir hoffen aber, dass das zur Spielemesse nochmal wiederholt werden kann. Wissen nicht, wer da kommt. Also das wäre auch so ein Gastauftritt, sowas in der Art, das könnte man machen. Bei weiteren Gastauftritten, wie Patrick schon sagte, das steht noch nicht alles fest. So, dann, wenn wir schon hier am Ende sind, noch ein paar andere Dinge, auf die ich hinweisen möchte. Einmal hat Pi Halbe in seinem Picast eine sehr interessante Folge zum Thema Rollenspieltheorie gemacht. Unter anderem, was Rollenspieltheorie leisten kann und was sie nicht leisten kann. Er geht dabei auch auf die Spielertypen von Robin D. Laws ein, wenn ich mich recht entsinne. Und das war schon, also das war wirklich sehr gut. Wer sich so gar nicht mit Rollenspieltheorie auskennt, oder wenn man denkt, bah, Rollenspieltheorie, geh bloß weg mit der Scheiße, der sollte sich das mal anhören. Also das ist nicht verkehrt.
Ja, kann ich schon. Er hat auch eine, wo wir da zur Spielvorbereitung gehabt, die vielleicht auch das eine oder andere für Spielleiter, die jetzt nach dieser Folge da noch was ausprobieren wollen, auch eine, die ist, fand ich auch nicht uninteressant. Können wir gleich auch direkt verlinken.
Ja, das war's dann wieder von uns. Ja,
oder haben wir
noch was?
Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, eine persönliche Bitte, wenn man so will. Und zwar bin ich in den letzten Tagen auf Alvaran.org auf die neuen, es gibt neue Würfelbecher für DSA. Und da bin ich darauf gestoßen, dass es ja auch schon alte gab. Und zwar mit dem Borborat-Symbol drauf oder dem Zwölfgötter-Symbol. Jetzt habe ich das Netz schon durchgesucht, ob irgendein Shop diese wahrscheinlich schon längst vergriffenen Dinger noch irgendwo rumliegen hat. Also falls ihr irgendwo etwas dergleichen seht, gebt mir bitte mal Bescheid, dann würde ich gerne gucken, ob dass ich mir einen von diesen beiden da noch zulegen kann, weil ich finde, die sehen eigentlich ganz nett aus und irgendwie die neuen konnten mich nicht so überzeugen.
Du wirst lachen, ich habe doch einen DSA-Würfelbecher.
Du hast einen DSA-Würfelbecher?
Ja, ich habe einen DSA-Würfelbecher, ja. Ich weiß aber nicht, was da drauf sind. Ich glaube, das ist einfach nur ein schwarzer Becher, wo das DSA-Logo drauf ist.
Ja, muss ich mir mal angucken.
Vielleicht hat der schon Wert. Also, wenn mir den jemand abkaufen möchte für
erstmal muss ich mir den angucken. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn du den verkaufen willst, wenn ich den nicht haben will. Nachher sagt dir jemand einen Preis und dann muss ich dir so viel Geld geben oder sowas.
Das sowieso. Vielleicht ist das ja wirklich schon was.
Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwie was dergleichen habt, wahrscheinlich sind die eben entsprechend ausverkauft oder was auch immer, limitiert waren sie bestimmt. Aber wenn irgendjemand was weiß, würde ich mich über einen Kommentar freuen.
Okay, dann habe ich noch ein kleines Kommentar von Ather. Der hat uns über die letzte Episode ein bisschen was geschrieben und hat uns auch nochmal gelobt. Vielen Dank dafür. Und wir hatten bestimmt auch sicher noch ein paar andere Lobe von unserer Jubiläumsfolge. Also vielen Dank auch dafür nochmal.
Ganz Haufen,
das ist alles gewesen, sehr, das stimmt. Sehr super gewesen. Also wir haben also einen neuen Motivationsschub bekommen und arbeiten natürlich weiter.
Ja,
und
Matthias,
diese Folge erscheint.
Matthias Appell hat offensichtlich gewirkt, ja.
Ja, stimmt. Ja, jedenfalls, Ather hat dann nochmal etwas zu den unfasslichen Abenteuern des Baron Münchhausen gesagt. Und er hat natürlich recht, das Spiel hat mit Es war einmal nicht so viel gemein, auch wenn es beides von James Wallace ist. Aber ich dachte mir, hey, es sind beides Erzählspiele und der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber gewisse Ähnlichkeiten sind vorhanden. Ansonsten hat er noch ein paar Ideen gehabt, was wir für zukünftige Themen haben. Bei dieser Oldschool-Roleplaying-Geschichte, da bin ich noch nicht fit genug, um darüber irgendwie was zu machen. Da haben wir auch selber noch nicht so viel gespielt, bis auf Dungeon Slayers eben. Aber ich habe mir mal so ein Oldschool-Regelbuch angeschaut. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, der Oldschool-Primer oder so hieß das. Und da stehen ein paar interessante Sachen drin, die sollten wir vielleicht mal besprechen. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich möchte zumindest das wenigstens so ein paar Mal gespielt haben, damit man so ein Gefühl dafür bekommen hat. Das ist so ein wichtiger Faktor dabei. Das war's jetzt aber auch von uns für diese Woche. Und ja, wenn alles gut geht, hören wir uns zum Ende des Monats wieder ungefähr.
Genau.
Bis dahin.
Dann habt eine schöne Zeit.
Tschüss.